Ja, wunderbar. Gestern war ich noch auf der Hirtenkonferenz in Wittenberg. Das ist ja die Stadt, wo Luther seine 95 Thesen an die Tür da genagelt hat. Diese Tür gibt es leider so nicht mehr. Die ist irgendwann mal vor einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten verbrannt. Und das, was wir jetzt haben, ist eine Nachbildung. Aber dafür sind die Thesen in der Bronzetür einfach gleich mit eingegossen. Das passt da. Nee, aber wirklich eine wunderbare Konferenz. Also wenn ihr nächstes Jahr mal Zeit habt um diese Zeit, dann ist das wieder eine gute Möglichkeit, einfach mal aufzutanken und zu lernen. Jawohl. So, Matthäus. Zu Anfang möchte ich mal eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar in einem Supermarkt an der Kasse, da hat sich eine Schlange gebildet. Eine ältere Dame bezahlt gerade ihre Waren und hinter ihr warten eine junge Mutter mit ihrem kleinen Kind, mit ihrem Sohn und der Kleine, der ist ein bisschen übermütig und er schubst immer mal wieder den Wagen seiner Mutter in die Hacken der Frau vor ihm. Und die ersten ein, zwei, drei Male, ja, da ignoriert sie das. Und aber irgendwann wird ihr das doch ein bisschen zu viel. Und dann sagt sie freundlich zu dem Jungen: Kannst du das bitte sein lassen? Das tut mir weh. Aber der Junge hört nicht auf. Er schiebt weiter immer das Ding in die Hacken der älteren Dame. Und dann wendet sich die Dame an die junge Mutter: Könnten Sie Ihrem Jungen bitte sagen, dass er damit aufhört? Und die Mutter antwortet: Mein Kind ist antiautoritär erzogen. Es weiß selbst, wann es aufhören muss. Und sie lächelt überlegen auf die alte Dame herab. Hinter der jungen Mutter steht ein Student, der ein Glas Honig kauft. Langsam und bedächtig dreht er dieses Honigglas auf und gießt es der jungen Mutter über die Haare und sagt: Ich bin auch antiautoritär erzogen. Die Leute im Supermarkt fangen an zu grinsen. Das Verhalten des Jungen und der Mutter spiegelt einen Irrtum wider, der auch im Großen besteht. Wir meinen, wir wissen, wann wir aufhören sollen. Erst schmunzeln wir über die Geschichte und dann denken wir so ein bisschen: Ups, bin ich vielleicht auch in dieser Geschichte versteckt? Erkennen wir uns selbst? Und wir fragen uns: Wäre dem Sohn nicht besser geholfen, wenn seine Mutter ihn zurechtweisen, wenn sie ihn erziehen würde? Denn wie soll der Sohn als Erwachsener später einmal mit irgendwelchen Grenzen klarkommen? Der Mensch weiß nicht von selbst, wann er aufhören soll. Sehen wir ja auch, guckt die Nachrichten an. Putin weiß auch nicht, wann er aufhören soll. Der Mensch weiß es nicht. Aber heute geht es nicht um Kindererziehung. Es geht um Zurechtweisung. Und die brauchen wir auch. Halt, stopp, denkst du dir. Ich? Ich bin doch erwachsen. Ich weiß, was richtig ist. Ja, echt? Wirklich? Schauen wir uns doch mal eine Begebenheit aus dem zweiten Samuelbuch an, bevor ich in den Matthäus. Das Matthäus-Evangelium übersteige. Im zweiten Samuel-Buch, da gibt es eine Geschichte. Und zwar dort in Kapitel 12, die Verse 1 bis 7, dort steht: Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als sein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, so dass es bei ihm mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen, von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Das hat Nathan dem König David so erzählt. Und da entbrannte der Zorn von König David sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Und da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Was war vor der Begebenheit passiert? Ich denke, ihr wisst es. David war alleine auf seinem Palast oben spaziert, also nicht so die Häuser, wie wir haben. Auf dem Ziegeldach wird das schwierig mit dem Spazieren auf dem Dach. Aber in Israel sind die Dächer meistens Flachdächer, weil so oft gibt es da nicht Regen. Und das Dach ist, außer wenn es mal regnet, sozusagen fast schon ein zweites Wohnzimmer, Dachterrasse. Auf jeden Fall, er war oben auf dem Dach. Und er ließ es sich gut gehen, schaute so über seine Stadt, über die Berge Judas und da war doch was. Und da sieht er mit einmal eine Frau, die gebadet hat. Die Bibel sagt es nicht genau, aber vielleicht war sie sogar nach dem Baden nackt gewesen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war David fasziniert. Er fand sie schön. Er ließ nach ihr schicken. Er fragte seinen Untergebenen: Wer ist diese Frau? Und dann: Ja, das ist die Batseba, die Frau von Uriah. Und dann: Ja, holt sie mal her. Er lässt nach ihr schicken. Und er ist König, er hat die Macht, wer will ihm widerstehen? Und er geht mit ihr fremd. Und daraus entsteht ein Kind. Sie wird schwanger. Und um das zu vertuschen, lässt er ihren Mann umbringen. Und jetzt kommt Nathan und weist ihn auf seine Schuld hin. Er geht geschickt vor. Er erzählt eine Beispielgeschichte aus einem ganz anderen Zusammenhang, von wegen, da würde ein reicher Mann einem armen Mann das Lamm klauen. Und David regt sich auf und sagt: Der Mann ist des Todes, er muss das erstatten, vierfach. Und dann ein Kopf kürzer. Und da sagt Nathan: Du bist der Mann. Du hast einem anderen Mann die Frau weggenommen und ihn umbringen lassen. Du bist schuldig. Für dich gilt dieses Urteil. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Er möchte nicht, dass jemand verurteilt wird. Er möchte, dass jemand Buße tut. Und das tut David. In Vers 13 sagt David: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und auf dieses Bekenntnis hin kann Nathan zu David sagen: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Umkehr vom falschen Weg. Die Befreiung von Sünde, das war das Ziel der Zurechtweisung Davids. Nathan ging es darum, dass die Beziehung von David zu Gott wieder in Ordnung kommt. Das war das Ziel. Ein seelsorgerlicher Dienst. Und genau das ist Zurechtweisung. Ein Dienst der Liebe. Ein seelsorgerlicher Dienst. Und das ist auch die Überschrift heute Morgen: Zurechtweisung, ein Dienst der Liebe. Und in Matthäus 18, Vers 15 bis 20, da gibt Jesus seinen Jüngern eine Anweisung darüber, wie Zurechtweisung aussehen soll. Ich lese uns vor, und zwar Matthäus 18, ab Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Viele Gemeinden in der heutigen Zeit haben ihre Zeugniskraft verloren, weil sie Sünde in ihren Reihen dulden oder nicht dagegen vorgehen. Die sogenannte Toleranz macht sich breit, auch unter uns Christen. Es ist nicht populär, jemanden auf sein sündiges Verhalten hinzuweisen. Man hat Angst, den Betreffenden zu verletzen. Aber wie soll die Gemeinde eigentlich ein Licht in der Welt sein, wenn Sünde ihr Licht verdunkelt? Wie geht das? Andere Gemeinden wiederum fallen ja auf der anderen Seite vom Pferd und praktizieren Zurechtweisung so lieblos, so verletzend, dass der davon Betroffene ins Bodenlose stürzt. Und dann sagt, mit diesen Christen will ich nichts mehr zu tun haben. Zuerst einmal ist Zurechtweisung deine und meine Verantwortung. Und als erstes möchte ich dir daher wichtig machen, Zurechtweisung ist dein Auftrag. Du bist der Mann, du bist die Frau, die verantwortlich ist für Zurechtweisung. In den Versen 15 bis 17, dort steht ja, wenn dein Bruder gesündigt hat, oder einige Bibelübersetzungen sagen auch noch an dir, also je nachdem, welche Übersetzung man hat, aber wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Und die Verse sind sehr persönlich gehalten. Sie sprechen nicht von irgendjemandem, sondern sie sprechen dich ganz persönlich an. Du bist gemeint. Nicht die Leitung der Gemeinde, nicht die Ältesten, nicht der Missionar. Du bist gemeint. Du sollst die Initiative ergreifen. Zurechtweisung ist erst einmal eine Sache zwischen dir und dem Sünder ganz allein. In Vers 15 sagt Jesus, wenn dein Bruder gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ob da nun an dir steht oder allgemein, hat keine Bewandtnis, weil auch wenn da nur allgemein steht, wenn dein Bruder gesündigt hat, ist ja die Sünde an dir genauso mit drin enthalten. In Galater 6, Vers 1 steht, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Ein Bruder hat gesündigt. Mit Bruder ist nicht jeder x-beliebige Mensch gemeint, auch nicht ein leiblicher Bruder. Es geht hier auch nicht nur um Männer. Mit dem Wort Bruder sind hier allgemein die Mitglieder der Gemeinde gemeint, also die Frauen genauso. Und es geht auch nicht um die Sünde von jemandem, der Jesus gar nicht kennt, der kein Christ ist. Um den geht's nicht. Um die sollen wir uns gar nicht kümmern. Es geht um denjenigen, der von sich sagt, ja, ich bin Christ. Jesus ist mein Herr. Es geht um die Sünden deiner Geschwister im Glauben. Und seitdem du ja gesagt hast zu Jesus Christus, bist du ein Kind Gottes. Wir haben alle den gleichen Vater, nämlich den Vater im Himmel. Und deshalb sind wir Geschwister. Es geht also um den Fall, dass jemand aus der Gemeinde sündigt. Und du bemerkst das. Du unterhältst dich mit jemandem aus der Gemeinde über Steuern. Und im Gespräch erzählt dein Bruder dir oder deine Schwester dir, dass er oder sie schon mal die Steuererklärung ein bisschen frisiert. Er hält das für berechtigt, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja auch schon mal gesagt, dass der Staat eigentlich Familien mit Kindern mehr Geld geben müsste und durch die etwas kreative Art des Eintragens holst du dir das Geld halt. Und du denkst dann, das steht mir ja rechtmäßig zu. Das meint derjenige. Da lügt dein Mitchrist. Und er erzählt es dir in einer ganz normalen Unterhaltung. Und er oder sie hält es noch für sein oder ihr gutes Recht. Als mir das mal passierte, als ich mich unterhalten hatte mit jemandem und jemand erzählt mir das so frei offen, dass er seine Steuererklärung etwas kreativ ausfüllt, da dachte ich nur, was sag ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Da ist jemand abgestumpft von der Sünde. Die Gottesbeziehung ist getrübt, denn Gott kann keine Sünde dulden. Eine andere Sache. Ihr wisst ja alle, ne, die Jahresabrechnung für die Energiekosten, ob Gas, Wasser, Strom, ist ja egal. Und da schicken ja die Stadtwerke oder wer auch immer dein Versorger ist, die schicken dann ja oft zu Ende des Jahres dir so eine Karte, lesen Sie bitte den Stand vom Zähler ab und teilen uns das mit. Heutzutage kann man das noch per Smartphone machen oder wie auch immer, aber du sollst es weitergeben. Da war doch ein Bruder in der Gemeinde, es war jetzt zu Januar eine Preiserhöhung angesagt für Gas. Und dann hat er den Verbrauch vom letzten Jahr sehr kreativ nach oben gemacht, dass er also zum günstigen Preis des letzten Jahres dann sozusagen in diesem Jahr noch Gas verbrauchen konnte. Leute, in christlichen Kreisen wird gelogen und betrogen. Ich schäme mich dafür, dass das in unseren Kreisen möglich ist. Das darf doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Wir wollen Vorbild sein? Oder bei einem Eheseminar. Da kam ein gläubiger Mann auf mich zu, der mit seiner Freundin in diesem Eheseminar war. Übrigens, er war verheiratet, ne? Aber er kam mit seiner Freundin ins Eheseminar. Und er meinte, der Heilige Geist hätte ihm ganz klar gesagt, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen soll und jetzt diese. Dass das jetzt seine zukünftige ist. Und der war auch noch so selbstsicher bei der ganzen Sache, dass er das vor allen Leuten gesagt hat. Also im großen Kreis, in der Runde, nicht so im persönlichen Gespräch. Hey, sag mal, ich musste ihm widersprechen. Das hat ihm der Heilige Geist ganz klar nicht gesagt. Denn im Maleachi steht ganz klar drin, da sagt der Prophet, ich hasse Scheidung, spricht der Herr. Da kann nicht der gleiche Gott, der sagt, ich hasse Scheidung, dann sagen, oh, lass dich von deiner Frau scheiden. Das passt nicht. Das geht gar nicht. Ich könnte noch viele solcher Geschichten erzählen. Und das Schlimmste ist, dass diese Sünden Auswirkungen haben. Wer Sünde in seinem Leben duldet, der hat nur noch eine schlechte oder gar keine Verbindung mehr zu Gott. In Jesaja 59, Vers 2 steht, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Ich meine, ihr kennt das alle, ne? Heute hat ja fast jeder ein Smartphone oder wer noch diese alten Tastenhandys hat, ist genau das Gleiche. Wenn du in ein Gebäude gehst, das aus Stahlbeton ist, und du hast so ein Handy, da hast du immer so eine schöne Anzeige, wie viel Empfang du hast. Und wenn du in so ein Gebäude hineingehst, wo Stahlbeton drin ist, je tiefer du hineingehst, desto weniger Balken hast du und irgendwann hast du gar keinen Empfang mehr. Weil diese Stahlbeton schirmt einfach diese Funkstrahlen ab. Und so ist das, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden. Je tiefer wir in der Sünde drinstecken, desto schlechter ist die Verbindung zu Gott. Dann hast du das Gefühl, deine Gebete prallen an der Decke ab. Und Gottes Wort sagt mir nichts, wenn du so etwas in deinem Leben duldest. Die Menschen feiern Gottesdienste, sie spenden in der Gemeinde, sie sind vielleicht Freunde der Ältesten oder es ist vielleicht sogar der Älteste der Gemeinde. Aber Gott hört nicht auf ihre Gebete. Sie haben das Gefühl, dass Gott unendlich fern ist. Ihr Glauben ist dabei, Schiffbruch zu erleiden. Es ist für sie wie auf diesem folgenden Bild. Die Schlucht ist unüberwindbar. Und in anderen Bibelübersetzungen wird Jesaja 59, Vers 2, da habe ich ja gesagt, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Also ist die trennen. In anderen Übersetzungen wird es auch als Mauer. Eure Missetaten sind eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Und da habe ich hier mal ein Bild von der chinesischen Mauer. Vielleicht hat Jesaja ja von der chinesischen Mauer gehört, weil in seiner Zeit wurde viele, viele tausend Kilometer weiter östlich die chinesische Mauer gebaut, als er in Israel gepredigt hat. Wer in seinem Glaubensleben vor so einer Wand steht, der verzweifelt. Und jetzt kommst du und du machst dir Sorgen um das Glaubensleben deines Gegenübers. Du hast mitbekommen, da ist Sünde in seinem Leben. Und du möchtest ihm helfen, diese Mauer wieder loszuwerden, wieder eine gute Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Was tust du? Dir deinen Teil denken und nichts tun? Oder erzählst du anderen Leuten in der Gemeinde, hast du schon gehört, Schwester Sophia, was die macht? So, nur als Gebetsanliegen natürlich, nicht als Klatsch, das ist klar. Aber nein, was steht da? Du gehst zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester und nur zwischen dir und ihr allein läuft das Gespräch. Such das Gespräch mit dieser Person. Zeige von Gottes Wort auf, dass es sich um Sünde handelt. Mach deutlich, dass du dir Sorgen machst um das Seelenleben, um ja, den Glauben, das Glaubensleben deines Gegenübers. Zeige deine Liebe. Es geht nicht darum, dass du dich höher stellst und sagst, ich bin ja kein Sünder, aber du. Nein, du könntest genauso da reinfallen. Nur im Augenblick ist es gerade sie oder er. In den Versen vor diesem Vers erzählt Jesus die Geschichte vom verlorenen Schaf. Der Hirte lässt alles stehen und liegen, um dieses eine verlorene Schaf zu finden. 99 lässt er zurück und er sucht, wo ist das eine? Und so ist es, wenn jemand sündigt. Man geht dem einen nach, aus lauter Liebe. Mit der Sünde hat sich dein Mitbruder oder deine Mitschwester langsam aus der Gemeinde herausgelöst. Nicht äußerlich, aber innerlich. Die Verbindung zum Haupt, zu Jesus Christus, ist schlechter geworden. Gott kann keine Sünde dulden. So wie der Hirte sollen auch wir handeln. Wenn wir sehen, dass jemand sündigt, sollen wir alles stehen und liegen lassen und das irrende Schaf suchen, zur Herde zurückbringen. Und du bist jetzt also bei deinem Mitchristen und überführst ihn von der Sünde. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist die eine Möglichkeit. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel der Zurechtweisung. Der Bruder oder die Schwester soll gewonnen werden. Sie sollen umkehren von ihrem falschen Wegen. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann ist auch die Gebetsverbindung zu Gott wieder da. Aber nicht jeder ist erfreut, wenn er auf sein Fehlverhalten angesprochen wird. Nicht jeder sieht seine Sünde ein. Und in diesem Fall gilt dann Vers 16. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Und jetzt wird die Sache brenzlig. Gott will nicht, dass du allein weitermachst. Es könnte jetzt zu einem Streitgespräch kommen. Und nicht umsonst schreibt Paulus an die Galater, dass wir im Geist der Sanftmut denjenigen zurechtweisen sollen und wir Acht haben sollen auf uns, dass nicht auch wir versucht werden, also dass wir im Grunde genommen uns daneben benehmen. Wir sollen bei der Zurechtweisung von Geschwistern nicht sündigen. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass jetzt ein oder zwei Geschwister hinzugezogen werden. Die Gesprächsatmosphäre wird dann wieder etwas sachlicher. Und ein weitaus triftigerer Grund liegt darin, dass Zeugen benötigt werden. Sie sollen prüfen, ob eine Sünde vorliegt. Vielleicht irrst du dich ja und es ist gar keine Sünde, was der andere gemacht hat. Und wenn jetzt einer noch dazukommt und mitprüft, sag mal, hast du ein bisschen übertrieben, dass du den da jetzt zurechtgewiesen hast. Also guck mal diesen Vers, jenen Vers, also das, was der da gemacht hat, ist eigentlich gar keine Sünde. Oh, dann bist du dran, dich zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Aber das ist gut, wenn man Zeugen dazuzieht. Und die Zeugen sollen im Falle des Falles bereit sein, vor der Gemeinde auch auszusagen. Ich betone hier nochmal, dass wir erst dann noch weitere Christen hinzuziehen, wenn der Sünder nach der Zurechtweisung unter vier Augen nicht von seiner Sünde lassen will. Wenn du von der Sünde eines Gemeindeglieds hörst, dann erzähl nicht anderen davon, sondern weise ihn allein zurecht. Gerüchte sollen nicht in der Gemeinde herumschwirren. Das Äußerste, was du tun kannst, ist, dass du jemandem sagst, du, ich habe heute Nachmittag was Wichtiges, kannst du für mich beten? Das kannst du machen. Aber nicht irgendwie erwähnen, ich habe da ein Gespräch mit Bruder XY oder so. Nein, nein, nein. Andere brauchen nicht ins Vertrauen gezogen zu werden. Erst dann, wenn derjenige nicht hört. Wenn er in der Sünde verharrt. Jetzt sollst du Geschwister deines Vertrauens hinzuziehen. Aber auch jetzt nicht mehr als zwei. Jesus bezieht sich hier sicherlich auf 5. Mose. Dort steht in Kapitel 19, 15, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache beruhen. Und in unserem Text heißt das Wort Zeuge, das ist hier wirklich etwas, was vor Gericht ist. Das heißt also, ein Zeuge ist derjenige, der sagt, was wirklich geschehen ist. Der erfindet nichts, sondern er sagt genau das, was passiert ist, was er gesehen, was er gehört hat. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht, was ich mir denke, was so gewesen sein könnte. Ja, ich kann mir vorstellen, also der war ja schon immer so und deswegen ist ihm zuzutrauen, dass... Nein, nur wenn wirklich etwas selbst beobachtet wurde. Nicht, was ich denke, was jemand hätte machen können, weil er ist ja so. Und ein Zeuge kann bezeugen, dass die Zurechtweisung wirklich auf die richtige Art und Weise stattgefunden hat. Ein Missionar erzählte mir einmal von einer solchen Zurechtweisung. Und der Zurechtgewiesene war ziemlich sauer und brachte dann Gerüchte in Umlauf in der Gemeinde, dass dieser Missionar absolut sich daneben benommen hat in dieser Zurechtweisung. Und ja, der hat ja noch nicht mal gebetet. Ne? Und die Zeugen konnten sagen, doch. Ne? Und solche Dinge. Ne? Das ist, ja, es ist gut, dass Zeugen da sind. Was war der Missionar froh über die Zeugen? Sie konnten jede Anklage entkräften und widerlegen, denn sie waren dabei. Auch für den Sünder wird mit der Hinzuziehung von Zeugen klar, jetzt wird's ernst, das ist kein Spiel mehr. Ich werde gezwungen, Flagge zu zeigen. Es ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, es mit der Sünde sein zu lassen. 2 oder 3 Geschwister machen sich echt Sorgen um ihn. Das soll ihn wachrütteln. Und auch in dieser Phase der Zurechtweisung kann der Sünder jederzeit seine Sünde bereuen. Und wenn er das tut, dann ist er gewonnen. Es besteht dann kein Grund mehr, etwas an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Die Gemeinde muss das gar nicht wissen. Aber leider kommt es vor, dass jemand, ein Bruder, eine Schwester, das auch in dieser Phase nicht einsieht, sondern bei seiner Sünde bleiben will. Und in diesem Fall sieht Jesus eine weitere Steigerung der Vorgehensweise vor. Zurechtweisung vor der ganzen Gemeinde. Jesus sagt in Vers 17, hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Und das ist jetzt eine Art Gericht. Die Gemeinde ist aufgerufen zu richten. Und das Ziel des Gerichts ist aber immer noch, dass derjenige umkehrt. Der Hauptzweck ist, den Sünder zur Einsicht zu bringen, dass er seine Schuld bekennt und Vergebung erlangt. Nicht Bestrafung, Vergebung ist das Ziel. Und auch Paulus hat mit diesem Ziel zurechtgewiesen. In 2. Korinther 7, Verse 8 bis 10 schreibt er, wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Ich freue mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also einen Sünder vor die Gemeinde zu bringen, das ist keine leichtfertige Sache. Und vorher muss genau geprüft werden, handelt es sich wirklich um Sünde oder ist das nur mein verschrobenes Denken? Was sagt die Bibel dazu? Und das ist dann auch auf jeden Fall, spätestens beim letzten Punkt, dann eine Sache für die Ältesten, für die Gemeindeleitung. Sie haben vor Gott die Verantwortung für die Gemeinde. In Hebräer 13, 17 steht über Älteste: Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Und die Ältesten sollen einmal Rechenschaft ablegen vor Gott, wie sie über die Seelen ihrer Gemeinde gewacht haben, wie sie ihnen geholfen haben, im Glauben zu wachsen. Und deswegen soll der letzte Schritt der Gemeindezucht von den Ältesten verantwortet werden. Es ist interessant. Jesus zieht hier mit keinem Wort die Möglichkeit in Betracht, vor ein weltliches Gericht zu gehen. Na, wir gehen jetzt einfach mal, richtig vor irgendein Amtsgericht, oder ich weiß nicht, welche Gerichte für was zuständig sind, keine Ahnung. Aber das zieht er nicht in Betracht. Auch Paulus sagt im 1. Korintherbrief, dass es eine Unmöglichkeit ist, dass Christen sich untereinander vor den Heiden, also vor den Nichtchristen, streiten. Das sollen sie nicht. Streitigkeiten untereinander soll man selber regeln. Denn wenn wir das vor der Welt tun, dann sagt die Welt, die Christen mal wieder. Die können sich noch nicht mal untereinander einig werden, die streiten sich. Sünde soll in der Gemeinde geklärt werden. Was heißt Gemeinde? Gemeinde, das Ursprungswort, ist ja kein christliches Wort. Ekklesia. Ekklesia ist im Grunde genommen die Vollversammlung, die herausgerufen wird aus dem Volk, die Vollversammlung der rechtsfähigen Bürger. Die sollten zusammenkommen, einem griechischen Stadtstaat, wenn es darum ging, irgendwelche wichtigen Gesetze oder Ähnliches zu beschließen. Und die Vollversammlung, es waren übrigens nicht alle in der damaligen Stadt rechtsfähige Bürger. Da gab es einen Haufen Sklaven. Und damals waren auch Frauen nicht mit dabei bei Ekklesia, bei dem, nicht beim kirchlichen, sondern beim weltlichen Vollversammlung der rechtsfähigen Bürger. Nur wenn ihr das Wort mal, wo kommt's her? Also eine politische Sache, kennen wir ja heute noch, ne? Wenn wir durch die Gegend fahren und da kommt irgendein kleiner Ort, da steht da Gemeinde sowieso. Da ist keine christliche Gemeinde mit gemeint. Das ist einfach ein Ort. Aber im christlichen Bereich heißt es, dass alle, die an diesem Ort leben und Christen sind und wirklich Jesus Christus zum Herrn haben, wenn die alle zusammenkommen, das ist Ekklesia, das ist Gemeinde. Und nun, heutzutage ist nicht mehr alle Christen, die an einem Ort wohnen, sind in einer Gemeinde. Die meisten Orte sind heute so groß, es gibt mehrere Gemeinden. Also die Vollversammlung der Christen, die zu dieser Gemeinde gehören. Das ist Ekklesia, das ist Gemeinde. Und wenn der Sünder hört und Buße tut vor dieser Vollversammlung der Gemeinde, dann ist er gewonnen. Wenn er aber nicht hört, steht hier, so sei er dir wie ein Heide und ein Zöllner. Ein Heide ist einer, der keine Verbindung zu Gott hat. Zu dem Gott, der rettet. Und er wird hier in einem Atemzug mit dem Zöllner genannt. Ein Zöllner war damals, nicht so wie heute, der arbeitet halt im Zollamt. Ne? Ein Zöllner war damals ein Angestellter der römischen Regierung. Und die Römer waren die Besatzungsmacht und denen war nur wichtig, es kommt das Geld rein, was sie haben wollen. Und so haben sie Zöllner angestellt und sie mussten, die Römer haben festgelegt, so viel Geld will ich von dir haben. Dass am Ende des Monats zahlst du an die Staatskasse das und das Geld. Und die Zöllner waren ziemlich kreativ darin, Zölle zu erheben. Und sie wussten, okay, ich muss 1.000 Denare abliefern, aber ich kann die Zölle ja so machen, dass ich 1.500 habe und 500 sind für mich. Ja, und deswegen waren die Zöllner verhasst, weil sie korrupt waren, weil sie die Leute ausraubten durch ihre, du kommst hier nicht in die Stadt, wenn du nicht zahlst. Sie standen am Stadttor oder vor einer Brücke oder wo auch immer, du kommst hier nicht rüber, Zoll. Und deswegen waren sie verhasst, weil die Leute wussten, dass die Zöllner in ihre eigene Tasche wirtschafteten. Und das sagt er hier, ne? Du sollst ihn behandeln wie ein Heide und ein Zöllner. Also im Grunde genommen jemanden, der sowas von sündig ist. Heiden und Zöllner sind außerhalb der Gemeinde. Sie gehören nicht dazu. Sie sind draußen. Und das sehen wir auch in 1. Korinther 5. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, schreibt Paulus, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden, unter den Ungläubigen, unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Und dann Vers 11 weiter. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht mal essen. Und dann sagt er noch, die draußen sind, gehen uns nichts an. Aber die in der Gemeinde sind, da müssen wir richten. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Es hört sich krass an, was hier Jesus Christus sagt und was Paulus sagt und schreibt, aber es ist wirklich so gemeint. Ein Christ, der standhaft an seiner Sünde festhalten will, mit dem soll man keinen Umgang mehr haben, nicht mal mehr mit ihm essen. Aber das Ziel des Ganzen ist immer noch die Umkehr des Sünders, nicht die Bestrafung. Wenn er oder sie umkehrt, ist er oder sie gewonnen. Seelsorge wegen Sünde muss also gleichzeitig liebevoll sein, sanft sein und konsequent sein. Wenn ich mit Menschen rede, versuche ich dann manchmal in der Seelsorge oft festzustellen, wo stehen die eigentlich? Ich kenne denjenigen ja oft gar nicht genau. Und dann frage ich mich und frage ihn, will wissen, wo derjenige steht. Und da nehme ich oft diese Skizze hier vom breiten und schmalen Weg, den Jesus mal gebracht hat. In Matthäus 7, Verse 13 bis 14. Das ist der breite Weg, der schmale Weg. Links ist der breite. Und Gott mal als Dreieck dargestellt. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und die Menschen werden halt, ja, die werden weggezogen von ihm, von Gott, durch die Sünden, die sie haben. In Römer 3, 23 steht, dass jeder Mensch voll Sünde ist. Und wir Menschen denken manchmal, es gibt dicke, große Sünden, es gibt kleine Sünden. Aber in Gottes Augen, egal was du sündigst, es trennt dich von Gott. Ob ich den Luftballon nun mit einem dicken Schwert kaputt mache oder mit einer Nähnadel, er ist kaputt. Und deswegen gibt es diese menschliche Einteilung, wie wir haben, habe ich auch auf der Straße, wenn ich mit Menschen rede. Ich habe doch noch keinen umgebracht. Ne? Und ja, aber du hast über deinen Nachbar vielleicht schon mal gedacht, wenn ich könnte, dann würde ich. Jesus sagt, das ist eigentlich auch schon Mord, nur du hast keine Chance gehabt, keine Gelegenheit. Und so denkt Gott darüber. Ja, und dann gibt es Menschen, ja, die haben teilweise, da siehst du nichts, aber die haben eben in Gedanken ihre Sünden, nur die kommen nicht nach außen. So, und jeder Mensch hat eben Sünde, Römer 3, 23. Und diese Sünde, wie ich schon gesagt habe, in Jesaja 59, Vers 2, ist eine dicke, fette Mauer zwischen dem Menschen und Gott. Und wenn der Mensch so weiterlebt, kommt er irgendwann da unten hin, Hebräer 9, 27. Ja, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und im Gericht, wer nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, der kommt in die ewige Verdammnis. Offenbarung 20, 15 und andere Verse. Und gleichzeitig steht aber in Gottes Wort, dass Gott Liebe ist. Und diese Liebe hat er bewiesen, indem er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, auf den breiten Weg, in die sündige Welt geschickt hat. Und wenn jetzt ein Mensch sagt, ich will aber nicht da unten ankommen, dann sagt Gott, ich stehe hier mit alt offenen Armen, komm. Alle, die mühselig und beladen sind, die können kommen. Und da ist jetzt jemand, der sagt, nee, ich will nicht da unten ankommen im Gericht. Und der kann zu Jesus Christus kommen. Mit all seiner Sündenlast und die beim Kreuz abgeben. Er kann um Vergebung bitten. Herr, ich habe die ganze Zeit ohne dich gelebt. Ich wollte von dir nichts wissen. Und daraus sind dann alle möglichen anderen Sünden entstanden in meinem Leben. Aber jetzt gebe ich sie bei dir ab. Bitte vergib mir. Und diese Umkehr zum Kreuz nennt die Bibel Bekehrung. Das ist so ein altes Wort, wo man denkt, bäh. Aber weil das benutzt im deutschen Wort heute keiner mehr. Aber Es ist nichts anderes als ein Navigationsgerät, wenn wir an der Autobahnabfahrt vorbeigefahren sind oder an der Straße, wo wir eigentlich hätten abbiegen sollen, dann sagt das Navi, bitte wenden, bitte wenden. Und genau das sagt Gott, tu Buße, tu Buße. Das ist nichts anderes als vom falschen Weg auf den richtigen Weg wechseln. Das heißt das Wort Bekehrung oder Buße. Nicht so wie früher im Mittelalter einige Mönche fälschlicherweise dachten, Buße ist, wenn sie sich mit der Peitsche hinten selber auf dem Rücken blutig schlagen. Das ist keine Buße. Das ist Selbstkasteiung, aber mit biblischer Buße hat das nichts zu tun. Ja, Bekehrung. Und Jesus hat noch was gesagt. Man kann nicht nur zu ihm hin umkehren mit seiner ganzen Sünde und bei ihm loswerden. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Und wer durch mich hindurchgeht, der hat das ewige Leben. Der hat alles, was er braucht. In Johannes 10, Vers 9 steht das. Ich bin die Tür. Und in Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn, also Jesus Christus, aufnahmen in ihr Leben, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Gottes Kind zu sein. Wow! Und das nennt die Bibel Wiedergeburt, weil man dann nochmal von Neuem ein geistliches Kind wird. Nicht so wie Nikodemus das dachte in Johannes 3, wie soll ich wieder in meiner Mutterleib zurückkommen? Nein, das ist nicht gemeint, sondern eine geistliche Geburt, ein neuer Mensch werden, innerlich. Und dann ist der Mensch auf dem schmalen Weg und hat keine Trennlinie zwischen sich und Gott. Wow! Aber ein Christ lebt immer noch in einer sündigen Welt und kann versucht werden zur Sünde. Und wenn ein Christ Sünde in seinem Leben dauerhaft duldet, dann gibt es so eine Art Mauer, die sich zwischen ihn und Gott schiebt. Und er muss sich jetzt aber, und die Verbindung zu Gott wird schlechter. Er muss sich nicht nochmal neu bekehren. Aber er muss eins tun. 1. Johannes 1, Vers 9. Dort steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn ein Christ das tut, die Sünde zu Gott bringt, zu Jesus bringt, dann ist die Mauer wieder weg und er hat wieder Gemeinschaft mit Gott. Und diese Zeichnung male ich dann gerne jemandem auf, der mit mir in der Seelsorge ist, und dann frage ich, sag mal, hast du verstanden, was ich dir da eben drauf aufgezeichnet habe, was ich dir erklärt habe? Und dann, wenn ja, wo würdest du dich denn jetzt sehen? Wo bist du? Bist du auf dem breiten Weg? Bist du auf dem schmalen Weg? Oder bist du hier unten am Kreuz, aber noch nicht wirklich durchgedrungen? Oder bist du hier? Du hast dich schon längst für Jesus entschieden, aber da ist Sünde in deinem Leben. Wo bist du? Und dann sind die Leute eigentlich immer ziemlich ehrlich und sagen, wo sie stehen. Und dann weiß man, in welche Richtung die Seelsorge gehen muss. Und das ist wichtig. Sünde setzt sich zwischen uns und Gott. Ganz, ganz wichtig. Na? Ja, fast noch nicht, aber gleich. Und hier und eins ist bei der Zurechtweisung ganz wichtig zu begreifen. Es geht nicht darum zu bestrafen. Es geht darum zu gewinnen. Wir haben uns untereinander lieb. Jesus hat ja gesagt, an der Liebe, die wir untereinander haben, sollen die Menschen erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er wirklich Gott ist. Und gerade deshalb ist es uns nicht egal, wenn der andere sündigt, weil wir wissen, seine Beziehung zu Gott ist getrübt. Und auch der Gemeindeausschluss hat genau dieses Ziel. Und deshalb wird jede ernst gemeinte Buße auch sofort das Ende eines Gemeindeausschusses bedeuten. Ein Gemeindeausschuss sieht niemals so aus, nach dem Motto, du bist jetzt für 4 Monate ausgeschlossen. Vorher brauchst du dich hier nicht sehen zu lassen. Quatsch. In der Bibel finde ich das nicht. Wenn derjenige nach 2 Tagen kommt und sagt, es tut mir leid, dann ist er wieder dabei. So einfach. Und an dieser Stelle ist natürlich unsere heutige Gemeindevielfalt ein Riesenproblem. Und die Mobilität, die wir haben. Weil Gemeindezucht findet ja fast gar nicht mehr statt. Und wenn sie versucht wird, dann kommt es fast nie zum Gemeindeausschluss, weil derjenige selber geht. Weil er keinen Bock drauf hat, auf dieses Angesprochenwerden und dann die bis zur Gemeindeversammlung ist keiner mehr kommen. Die gehen dann einfach weg und gehen in eine andere Gemeinde. Die neue Gemeinde ist froh, ein neues Gemeindeglied zu haben und keiner fragt mehr nach. Sag mal, war da was in deiner alten Gemeinde? Ist da irgendwas mit Sünde? Nein, man freut sich über das neue Mitglied. Nicht so ganz richtig, würde ich sagen. Einfach mal nachfragen in der alten Gemeinde. Ist da alles okay? Und wenn die sagen, ja, willkommen neues Gemeindeglied. Gemeindezucht ist aber auch ein Schutz für die Gemeinde. Ich sag mal, wenn da zwei ältere Leute in der Gemeinde sind, 40, 50, 60, keine Ahnung, und die leben mit einmal in unehelicher Ehe zusammen. Wie will ich den Jugendlichen noch erklären, dass das nicht in Ordnung ist, wenn wir das in der Gemeinde dulden? Das können wir nicht mehr erklären. Es ist auch ein Schutz der Gemeinde, wenn wir Sünde in der Gemeinde nicht dulden. Bisher ging es nur darum, was bei der Zurechtweisung innerhalb der Gemeinde geschieht. Und Vers 18 öffnet uns die Augen, was eigentlich im Himmel geschieht. Welche Folgen es da hat. Zurechtweisung hat himmlische Folgen. Dort steht, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wenn wir Seelsorge, also so durchgeführt haben, Seelsorge bei Sünde, wie es in Matthäus 18 beschrieben ist, hat das Folgen, himmlische Folgen. Das bedeutet nicht, dass wir bestimmen können, was im Himmel gebunden ist oder gelöst ist. Es bedeutet aber, dass Gott sich zu unserer Zurechtweisung oder auch Vergebung stellt, wenn wir nach seinem Wort gehandelt haben. Wir haben also eine große Verantwortung vor Gott. Wir dürfen nicht strenger sein als Gottes Wort, aber auch nicht barmherziger. Damit wir überhaupt eine Chance haben, die Zurechtweisung richtig und zu Gottes Ehre durchzuführen, ergibt sich der nächste Punkt fast von selbst. Zurechtweisung muss von Gebet begleitet sein. Und das kann man in zwei kleine Unterpunkte bringen. Und zwar das erste, seid euch einig im Gebet. Dort steht, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Die an der Zurechtweisung beteiligten Personen sollen beten. Gott soll mit hineingenommen werden in diese wichtige Sache. Bei Zurechtweisung, bei Seelsorge können so viele Fehler passieren. Auch Jakobus schreibt, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, Jakobus 5, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und garantiert, bei Seelsorge wegen Sünde mangelt es euch allen und mir auch um Weisheit. Und da brauchen wir einfach Gottes Wegweisung, was wir tun sollen. Und das Ziel ist immer Gottes Ehre und die Wahrheit in Liebe. Niemals darf es um Rache geben. Endlich habe ich eine Chance, es ihm mal heimzuzahlen. Er hat gesündigt, jetzt kann ich mal mit voller... Nee, nein, nein, dann hast du nicht die richtige Motivation. Und immer sollten wir auch beten, dass nicht wir selbst in Versuchung und Sünde fallen. Galater 6, Vers 1 noch einmal. Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und der nächste Punkt ist, der nächste Unterpunkt. Einigkeit im Gebet braucht wahre Jünger. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wir sollen Jünger sein, Nachfolger Jesu als Christen. Nicht nur einfach Leute, die sich mal bekehrt haben, sondern ihm wirklich nachfolgen, ihm immer ähnlicher werden und die sich untereinander auch wirklich gegenseitig stützen, die Liebe untereinander haben, die geistlich wachsen wollen, die im Grund, wo jeder im Grunde genommen schon sieht, der sieht aus wie Jesus, der benimmt sich so. Ne? Und das wär's doch. Und wir sollen in seinem Namen versammelt sein. Und da ist er dann in unserer Mitte. Ich fasse nochmal zusammen. Gemeindezucht ist ein Dienst der Liebe. Das erste, Zurechtweisung ist dein Auftrag. Also wenn du deine Schwester, deinen Bruder sündigen siehst, dann hast du einen Auftrag von Gott, denjenigen oder diejenige anzusprechen. Es wird nicht besser, wenn du schweigst. Es wird nur schlimmer. für denjenigen. Ist einfach so. Denn es trennt ja von Gott und das zieht dann Kreise. Und vielleicht siehst du bei einem Ehepaar, dass der Mann oder die Frau mit jemand anders anfängt zu flirten. Und du denkst dir, ui, was passiert da gerade? Aber noch ist nichts passiert. Wenn du es ansprichst und wenn du sagst, du, und dann der andere, danke, beinahe wäre ich in Sünde gefallen. Aber wenn du nichts sagst, dann geht das weiter und irgendwann zum richtigen Ehebruch. Deswegen ist es wichtig, dein Auftrag. Dann Zurechtweisung hat himmlische Folgen. Was wir hier auf Erden tun, in der Gemeinde, wenn wir es so tun, wie Gott es getan haben will, hat auch himmlische Folgen. Und das Letzte, Zurechtweisung muss vom Gebet begleitet sein. Wir tun so viel und beten so wenig. Und das sollte eigentlich andersherum sein. Von Luther wird mal gesagt, als es ganz viel zu tun war, da sagt er, oh, da muss ich heute doppelt so viel beten. Und das ist immer wieder angesagt, nicht nur bei Zurechtweisung. Jawohl. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank. Hab du Dank, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen. Du hast am Kreuz von Golgatha unsere Schuld auf dich genommen, ja, damit wir frei ausgehen können, damit wir den Weg zum Vater finden, den Weg, der du ja bist. Und du wünschst dir nichts sehnlicher als tiefe, enge Gemeinschaft mit uns und dass wir dir nachfolgen und dass wir Liebe untereinander haben. Ja, und Liebe heißt auch zu schauen und zu helfen, wenn der andere vielleicht gerade mal auf Abwägen ist. Hilf uns, Herr, dass wir das nicht einfach wegschieben, weil wir darauf keine Lust haben, sowas zu tun, sondern gib uns diese große Liebe, den unseren Mitgeschwistern gegenüber, ja, dass wir bereit sind, es zu tun. Hilf aber auch uns, wenn wir mal zurechtgewiesen werden, denn auch das kann ja geschehen, dass wir sündigen und andere sprechen uns an, dass wir dann nicht, wütend reagieren, abweisend und in Gegenangriffe gehen, sondern dass wir die Zurechtweisung annehmen und umkehren zu dir. Hilf uns da. Schenk uns, dass wir immer wieder bereit sind, auf dich zu schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.